Deutschlandfunk Doku.
Ja, man wird letztendlich immer poröser. Man ist eigentlich immer in einem Dauerstress. Man ist immer in Dauerangst. Und dazu kommt, man ist sich bewusst, die sehen alles, was du machst, die wissen alles, was du willst. Und das durchzustehen oder zu überleben, ist beileibe nicht so einfach.
Zersetzung 2.0. Opfer von DDR-Unrecht werden zweimal bestraft. Feature von Alexa Hennings.
So, geht mal hoch. Wir sind oben. Wollt ihr noch einen Kaffee?
Schwerin im Januar 2024. Karl Lotz trifft sich mit Rechtsanwalt Wolfgang Lukidis. Der pensionierte Anwalt hilft unentgeltlich. Die Rente des heute 77-jährigen ehemaligen DEFA-Regisseurs Karl Lotz ist knapp. Dass dies so ist, hat etwas mit seiner Geschichte zu tun. Mit Behinderung im Beruf, Zurücksetzung, Diskreditierung, Verunsicherung. Zersetzung nannte das die Staatssicherheit. Sie sah in ihm eine feindlich negative Person und legte einen sogenannten operativen Vorgang über ihn an.
Der Nachwuchsregisseur Lotz wird mit folgenden Zielstellungen bearbeitet: Erarbeitung offizieller Beweise für die Begehung von Verbrechen.
Ich war durch Zufall 1968 in Prag, habe gesehen, wie die Russen da kamen. Und da war für mich Schluss mit diesem System, also mit diesem Staat. Ich wusste dann, wenn du die Grenzen überschreitest, dann kommen die Panzer. Und diese Erfahrung war ja da. Das heißt, natürlich empfand ich mich auch als, sagen wir mal, Gegner oder einfach kein sozialistischer Mensch war ich nicht.
Aufdeckung begünstigender Umstände für Feindtätigkeit im Schwerpunktbereich Regie-Dramaturgie des VEB-DEFA-Studio für Spielfilme.
Ich habe für meinen ersten Spielfilm einen Trick angewandt, und zwar habe ich dem Autor, er hat das Geld bekommen und ich habe das Drehbuch geschrieben. Damit hatte ich totale Freiheit. Und natürlich wurde der Film dann nicht angenommen, und zwar, weil er zu rebellisch war. Also der Hauptdarsteller, ein kleiner Knabe, hat sehr viel rebelliert. Es gab eine Premiere und die Kinder sind ausgerastet vor Freude, so ein rebellisches Kind zu erleben. Und daraufhin wurde der Film nicht gezeigt. Aber das ZDF hat diesen Film gekauft und gesendet. Die DDR hat Westgeld verdient und ich durfte ein paar Jahre nicht arbeiten als Regisseur.
Schaffung von Voraussetzungen, den Verdächtigen zu isolieren.
Na, die haben ein Jahr mit mir nicht gesprochen. Das ist eine Katastrophe gewesen. Ich bin fast verrückt geworden, weil das ist in dem Beruf, keine Kontakte zu haben, ist ja tödlich. Sprechverbot galt ja nur für die man brauchte, um was zu realisieren. Das heißt, der Kraftfahrer hat natürlich mit mir guten Tag gesagt. Aber die wichtigen oder die Redakteure, die wichtigen Leute, die hatten dieses Verbot eingehalten. Du bist verrückt geworden. Du hast gedacht, es liegt an dir. Also ich war kurz davor, hinzuschmeißen.
16 Spitzel. Im Stasi-Jargon IM für inoffizielle Mitarbeiter waren auf Karl Lotz angesetzt. Die meisten waren Kollegen und Freunde. Seine Stasi-Akte wuchs auf 250 Seiten an. Sein Familien- und Privatleben wurde observiert.
Ein IM, ja, der hat sich rangemacht und wollte rauskriegen, ob ich schwul bin. Da hat der mich angebaggert.
Einen Familienvater der Homosexualität in Anführungszeichen zu überführen, birgt das Potenzial, ihn gefügig zu machen und zu erpressen. Deshalb erforschte die Stasi gezielt auch die sexuellen Neigungen.
Inzwischen wurde deutlich, dass L. eine verfestigte politisch negative Position eingenommen hat, auf deren Grundlage er Versuche unternimmt, seine Möglichkeiten als Regisseur zu missbrauchen und Filme zu inszenieren, die sich im negativen Sinne kritisch mit unserer Gegenwart auseinandersetzen.
war ja eine Maßnahme, also der Kollegen, der IMs und der, die mich bearbeitet haben, Diskreditierung, also Zerstörung der Karriere. Also immer sagen, das, was du gemacht hast, war scheiße. Und das hatte schon eine schlimme Wirkung. Also das war schon Zersetzung, ja.
5 Jahre lang durfte Karl Lotz, der sein Diplom an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg gemacht hatte, nicht als Regisseur arbeiten und wurde bei halbiertem Gehalt als Hilfskraft eingesetzt. Das wirkt sich heute auf seine Rente aus. Immerhin, seit 2019 können Opfer von Zersetzungsmaßnahmen des Staatssicherheitsdienstes der DDR eine einmalige Entschädigung von 1.500 Euro beantragen. Dazu müssen sie eine sogenannte verwaltungsrechtliche Rehabilitierung erreichen. Zuständig sind, je nach Bundesland, verschiedene Behörden. Im Fall von Karl Lotz ist es das Verwaltungsgericht Potsdam. Er bekam eine Ablehnung. Dagegen will Karl Lotz mit Hilfe von Rechtsanwalt Wolfgang Lokitis nun vorgehen.
Es ist jetzt so, wir machen die Klagebegründung, das geht dann zu Gericht. Und ich sagte mal 3 bis 5 Jahre.
Warum lachst du da?
Ja, das ist ja auch, wo ich sage, dass das Durchkämpfen oder das Streiten durch Gerichte die schlechteste Möglichkeit ist, um schnellstmöglich Gerechtigkeit herzustellen. Das hast du eben mal. Ja, und ich meine, ich habe das ja auch nur andere Verfahren. Ich streite mich ja da Jahre, ne? Und das ist auch noch ein Punkt. Es läuft uns eben halt die Zeit davon. Die Leute werden ja nicht jünger.
Bei Karl Lotz geht es nicht um größere Beträge wie bei anderen Betroffenen, die Wolfgang Lukidis vertritt. Sie waren in der DDR in Haft, hatten Enteignung oder Zwangsaussiedlung zu erleiden.
Da habe ich 10 Jahre gekämpft für die Frau und die ist dann ein Jahr später mit 91 gestorben und konnte das, was ihr dann oder was ich da erstritten habe, überhaupt gar nicht genießen. Und darum geht es doch, selbst wenn man von Wiedergutmachung schon in Anführungsstrichen sprechen sollte, ja, das soll ja einfach nur den Lebensabend dieser Opfer nochmal irgendwie einigermaßen besser gestalten, dass sie sagen können, Mensch, ich kann mit meiner Familie nochmal nach Karlsbad oder woanders hinfahren. Ja, irgendeine Kur oder irgendwas, ja, was es da alles so gibt.
Hier geht es um einen Betrag, der wohl kaum für eine Kur in Karlsbad reichen würde. Einmalig 1.500 Euro für Opfer von Zersetzungsmaßnahmen der Staatssicherheit.
Die wesentlichen Ablehnungsgründe stehen ja hier drin. Für die Anwendung von Zersetzungsmaßnahmen gegen Sie sind im Rahmen des operativen Vorgangs keine schriftlichen Pläne und Ergebnisberichte aufgefunden worden. Insoweit sind Zersetzungsmaßnahmen nicht nachweisbar. Also, es ist schon ein starker Tobak. Ja. So, und dann heißt es weiter, dass es auch keine Herabwürdigung der Person gab und kein Einfluss auf die Familie. Steht ja auch nochmal hier, ne?
Das Potsdamer Gericht möchte sich nicht zu dem Fall äußern. Auf die Frage nach genauen Zahlen der Anträge wegen Zersetzungsmaßnahmen seit 2019 gibt die Pressestelle eine schwammige Antwort. Bisher seien in Brandenburg Anträge im niedrigen zweistelligen Bereich gestellt worden. Davon positiv entschieden 4.
Berlin, 97 Anträge, 12 Fälle genehmigt. Sachsen, 161 Anträge, 41 bewilligt. Thüringen, 103 Anträge, 29 positiv beschieden. Sachsen-Anhalt, 161 Anträge, 29 bewilligt. Mecklenburg-Vorpommern, keine Angaben.
Es hagelt Absagen für die Zersetzungsopfer. Für die wenigen, die es überhaupt wagen, einen Antrag zu stellen. Berechtigt dazu wären weit mehr Menschen. Seit 1976 legte die Staatssicherheit 4.000 bis 5.000 operative Vorgänge an. Jährlich.
Ich weiß auch nicht, was in diesen Leuten, die das bearbeiten, vorgeht. Also ich weiß es nicht. Und zur Begründung ist es ja auch so, dass der Gesetzgeber ausdrücklich gesagt hat, wir wollen eine großzügige Regel für die Opfer. Und wenn man sich das dann im Detail anschaut, dann wird das richtig mühselig. Und das kann er nicht alleine machen. Das geht gar nicht.
Für mich ist das Latein, ja, ich verstehe das nicht.
Wenn du die Erzählung von Herrn Kafka nimmst vor dem Gesetz, kennst du ja. Also die, ganz kurz die Erzählung. Ein Bauer bittet Einlass in das Gesetz.
Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter. Jetzt aber nicht.
Zur Setzung. Es ist eine extreme Art und Weise, Leute zu brechen.
Jürgen Gutjahr, Gründer der Leipziger Punkband Wutanfall.
Das hat man bei mir über die ganze Zeit versucht, also über 8 Jahre, und hat es glücklicherweise nicht geschafft. Ich kenne aber viele Leute, die haben es nicht geschafft. Und viele von denen leben nicht mehr.
Leipzig 1981. Jürgen Gutjahr ist Tischlerlehrling. Als Punkmusiker nennt er sich Chaos. Die Staatssicherheit sieht in ihm einen Multiplikator in der Szene. Bei der ersten Vernehmung will sie ihn zur Mitarbeit überreden.
Also das endete bis zu 4-mal in der Woche Vorladung wegen Klärung eines Sachverhalts. Und meine Widerspenstigkeit, meine Verneinung und meine fehlende Mitarbeit hatten halt zur Folge, dass die Verhöre und die Vernehmungen immer physischer wurden. Also ich wurde verprügelt, ich wurde oftmals von der Straße weggefangen. Ich wurde weggesperrt, mit der Zeit dann für immer längere Zeit. Ohne jeglichen richterlichen Beschluss. Ich war immer in einer Einzelzelle. Ich war in einer Käfigzelle. Und das teilweise über Wochen, und niemand wusste, wo ich bin. Ja, es gab extreme körperliche Übergriffe. Der schlimmste und traumatischste war für mich 1983.
Ein Wald bei Leipzig. Ein Auto, 3 Stasi-Leute und der junge Mann. Sie haben ihm Handschellen angelegt und einen Stoffsack über den Kopf gezogen. Er liegt am Boden, die Hände vorm Gesicht. Sie prügeln und treten auf ihn ein.
Man hat sozusagen die Prügelei unterbrochen und hat mich dann mit dem Bein, mit dem Fuß, meinen Kopf arretiert auf dem Boden. Redete irgendwas und ich merkte, wie kaltes Metall mir ans Genick gehalten wurde. Also es war letztendlich eine Art von Scheinhinrichtung. Anders kann man das eigentlich nicht deuten.
1984 stellt Jürgen Gutjahr einen Ausreiseantrag. Er bekommt Arbeitsverbot in seinem Beruf, darf Leipzig nicht verlassen. Die Innenstadt nicht betreten. Sein Ausweis wird eingezogen. Er wird weiter permanent überwacht.
Man fühlte sich, als wenn wie so eine Decke Teer über einen rüber liegt. Ja, und man da irgendwie nicht mehr rauskommt. Und die Musik und meine Projekte und die Kreativität haben mich da eigentlich über Wasser gehalten.
Erst 1989 darf Jürgen Gutjahr aus der DDR ausreisen. Eine Entschädigung für seine Haftzeit hat er nicht bekommen.
Das ist mein großes Problem an der Stelle, das klar und deutlich geltend zu machen, ist letztendlich, dass ich offiziell nie verurteilt wurde, also inhaftiert wurde, obwohl ich zusammengerechnet mindestens 6 oder 9 Monate weggesperrt wurde, ohne dass ich einem Richter vorgeführt wurde.
Und darüber gibt es auch keine Aktennotiz.
Natürlich nicht, nein. Das war natürlich auch zu DDR-Recht schon immer illegal, genauso gut wie die physischen und psychischen Übergriffe. In den ganzen tausenden Seiten von Akten steht nicht einmal irgendwas von einem physischen Übergriff, von dem, was mir widerfahren ist.
Der Türhüter lacht und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter.
Weil es keine Dokumente zu seiner Haft gibt, wird Jürgen Gutjahr nicht nur die einmalige Haftentschädigung verweigert, die je nach Länge der Inhaftierung gezahlt wird. Auch die SED-Opferrente bekommt er nicht. Wer aus politischen Gründen inhaftiert war, erhält, soziale Bedürftigkeit vorausgesetzt, monatlich 330 Euro. Bedürftig sind heute viele. Fast jeder zweite Betroffene von DDR-Unrecht lebt an der Grenze zur Armutsgefährdung. Gebrochene Erwerbsbiografien, wie die von Jürgen Gutjahr, sind oft der Grund dafür. Immerhin konnte er die berufliche Rehabilitierung erreichen. Ihm wurden ein paar Rentenpunkte gutgeschrieben für die Zeit seines Berufsverbots in der DDR. Doch die Gesundheit des 59-Jährigen ist dauerhaft geschädigt. Die Misshandlungen hatten Knochenbrüche und Kopfverletzungen zur Folge. Der Dauerstress führte zu einer schweren Hauterkrankung. Seit anderthalb Jahren ist Jürgen Gutjahr in einer Traumabehandlung. Je älter er wird, desto mehr bedrängen ihn die Erlebnisse und Bilder von damals.
Die Leute, die dem System gedient haben, die mich fast umgebracht haben, die sind alle davon gekommen. Alle. Die kriegen ihre vollen Rentenbezüge, die kriegen irgendwie alles.
Ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit erhalten bis heute ihre volle Rente. Lediglich ihre Ansprüche aus dem Sonderversorgungssystem des MFS werden nicht anerkannt.
Selbst wenn man versucht, privat jemanden zu verklagen, wird dieser Fall ja dann nach DDR-Recht verhandelt, was für mich ein Wahnsinn ist, für mein Verständnis von Gerechtigkeit. Ja, also von daher gibt es für mich eigentlich nur diese Art, sagen wir mal, der Rehabilitation.
Jürgen Gutjahr meint damit die sogenannte verwaltungsrechtliche Rehabilitierung. Nach dreijähriger Bearbeitungszeit bekam er sie endlich zugesprochen. Das heißt, er wurde offiziell vom Gericht als Opfer von SED-Unrecht anerkannt. Dafür reichten tausende Seiten Stasi-Akten dann doch aus. Damit stünde ihm die Einmalzahlung von 1.500 Euro zu. Den Antrag dafür hat Jürgen Gutjahr jedoch zurückgezogen. Denn wer die Einmalzahlung annimmt, kann mit keinen weiteren Hilfen rechnen. Damit wäre alles Leid ein für allemal abgegolten.
Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er.
Jürgen Gutjahr will sich nicht mit den 1.500 Euro begnügen. Er möchte eine dauerhafte Unterstützung in Form einer kleinen Rente erreichen. Jeder, der die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung erlangt hat, kann das beantragen. Der Haken dabei? Er muss beweisen, dass die gesundheitlichen Schäden, unter denen er bis heute leidet, seine Ursache in der politischen Verfolgung zu DDR-Zeiten haben. Doch weder die Tritte der Stiefel gegen den Kopf wurden dokumentiert, noch die Wunden, die Knochenbrüche. Es gibt keine Arztberichte und keine Protokolle von einem Psychologen. Ein Stasi-Opfer konnte damals nicht einfach zum Psychologen gehen.
Ich weiß immer nicht, was die als Beweise fordern, wie man das vorlegen soll. Das ist einfach nicht möglich. Es war genauso wenig möglich, sich einen Anwalt zu nehmen oder irgendwas in der Richtung. Es ist einfach nur passiert. Und man musste es mehr oder weniger ohnmächtig über sich ergehen lassen und versuchen, mit dem ganzen Irrsinn irgendwie umzugehen und da durchzukommen.
Irgendwann wird Jürgen Gutjahr aufgefordert werden, sich einer Kommission zu stellen, die seinen Fall entscheidet. Dafür ist das Versorgungsamt des Bundeslandes zuständig, in dem der Betroffene wohnt. Oft ziehen sich diese Verfahren über Jahre hin. Medizinische Gutachter werden bestellt.
Das wird für mich natürlich an der Stelle sicher ein Problem werden, diesem Gremium da glaubhaft zu machen, was nicht in den Akten steht. Also in den Akten steht auch schon viel drin, aber das Extreme, das wirklich richtig Widerwärtige, das steht da natürlich nicht drin.
Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten.
So ein bisschen schleicht sich das Gefühl ein, dass man dem ausgeliefert ist, erstmal. Für mich ist primär entscheidend für meinen Kopf vor allen Dingen und für mein Gerechtigkeitsempfinden, dass man mich an der Stelle wirklich da entschädigt.
Ablehnungsquote bei der Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Anträge müssen ehemalige DDR-Bürger am heutigen Wohnort stellen. Hamburg 100%, Sachsen-Anhalt 94%, Sachsen 14%, Schleswig-Holstein 46%.
Hier an der Stelle haben wir wirklich die allerschwierigste Situation und ich sage auch immer, das ist das dickste Brett, was wir hier zu bohren haben.
Evelyn Zupke, Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur.
Das Problem ist, dass die übergroße Anzahl von Menschen, die einen Antrag stellen, dass die verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, zum Beispiel Haft, Zersetzung, Jugendwerkhof, nicht anerkannt werden, weil sie die Kausalität nachweisen müssen. Sie müssen also nachweisen, dass heutige Gesundheitsschäden von der politischen Repression herkommen. Und diese Kausalität ist ganz oft schwer nachzuweisen. Das hat vielerlei Gründe. Ein Grund besteht häufig darin, dass diese Gesundheitsschäden oft erst nach Jahren oder auch Jahrzehnten sichtbar werden oder als solche wahrgenommen werden. Und hier wissen die Behörden, wissen die Gerichte oft überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Dann sagen sie, das kann ja gar nicht sein. Das kommt doch aus ihrer Kindheit oder weil ihr Vater ihnen eine runtergehauen hat. Das kommt doch nicht von monatelangen Einzelhaft oder Dunkelhaft im Gefängnis.
Evelyn Zupke, ehemals Bürgerrechtlerin in der DDR, ist die erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Der Deutsche Bundestag hat das Amt erst 2021 geschaffen. Von den rund 179.300 Anträgen auf berufliche oder verwaltungsrechtliche Rehabilitierung, die seit den 1990er Jahren gestellt wurden, sind mehr als die Hälfte abgelehnt worden.
Und es ist so unmenschlich, ne? Es tut mir so weh, wenn ich sehe, dass die Menschen nochmal durch so viel Leid gehen müssen und ihr Leben, was sie nun eigentlich ja in Freiheit können sie es leben, aber mit so viel Belastung doch wieder diese Jahre durchleben müssen. Und manchmal möchte ich Menschen sagen, lass es doch, hör auf. Versuch dir ein schönes Leben zu machen. Du machst dich ja total kaputt. Viele Menschen bemühen sich seit Jahrzehnten, das zu ändern. Allen voran die Landesbeauftragten. Aber man muss ja jetzt konstatieren, mehr als 30 Jahre, es hat sich nicht verbessert, überhaupt nicht. Also was heißt das? Das System muss geändert werden.
Das System ändern. Evelyn Zupke warb erst kürzlich wieder im Bundestag dafür. Nicht zum ersten Mal.
24. März 2024, Deutscher Bundestag, Drucksache 20.10.600, Vorschlag der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Die aktuellen Forschungsergebnisse zeigen den Zusammenhang zwischen erlebter Repression durch politische Verfolgung und der heutigen gesundheitlichen Schädigung der Betroffenen auf. Für die Politik besteht damit eine belastbare Grundlage, um im Umgang mit den gesundheitlichen Folgeschäden bei SED-Opfern künftig nicht mehr den Nachweis des ursächlichen Zusammenhangs als Entscheidungskriterium zu definieren, sondern beim Vorliegen des Nachweises der erlebten Repression, beispielsweise politischer Haft, und im Vorliegen definierter Krankheitsbilder, beispielsweise Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung, den Zusammenhang regelhaft zu vermuten.
Diese Vermutungsregelung gilt schon seit 10 Jahren in der Bundeswehr. Wer in einem Auslandseinsatz war und später an einer psychischen Störung leidet, bei dem wird der Einsatz als Ursache der Erkrankung vermutet und er hat Anspruch auf Entschädigung. So sollte es auch bei den Betroffenen von SED-Unrecht sein.
Dafür kämpfe ich und es ist natürlich für mich als erstes für die Betroffenen. Aber natürlich sage ich auch immer, es bedeutet auch einen erheblichen Bürokratieabbau, wenn man das schafft. Denn wenn man sich überlegt, also es ist nicht nur die Menschen werden verschlissen, sondern es kostet natürlich auch alles wahnsinnig viel Geld. Aber zunächst geht es eben darum, den gesetzlichen Rahmen zu verändern. Denn nur der wird uns langfristig helfen, den Menschen helfen, dass sie nicht mehr 6, 8, 10, 12 Jahre diese Verfahren durchlaufen müssen.
Noch hatte Evelyn Zupke keinen Erfolg mit ihrem Vorschlag.
Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem anderen. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen. Und zum Schlusse sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne.
Koalitionsvertrag 2021 zwischen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Im Einvernehmen mit den Ländern soll die Beantragung und Bewilligung von Hilfen und Leistungen für die Opfer der SED-Diktatur, insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden, erleichtert werden.
Ja, im Koalitionsvertrag steht vieles drin.
Johannes Weberling, Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder.
Aber passiert nicht ja nichts. Das ist zum Haare raufen. Es sind gute Sachen drin, die nicht gemacht werden, die den Menschen aber helfen würden.
Johannes Weberling leitet das Teilprojekt Recht im Forschungsverbund Landschaft der Verfolgung. Gerade wurden vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Mittel gestrichen, um das Projekt fortzusetzen.
Wir haben ja in der Viadrina eine Spezialtagung zu dem Thema gemacht, diese Setzung und die Rechtsfolgen, die daraus zu ziehen sind. Vorsichtige Schätzungen, die wir dort hatten, sind wahrscheinlich 40.000 bis 60.000 Menschen, die das entsprechend beantragen müssten und könnten.
Aber nicht einmal 1.000 Betroffene von Zersetzung haben seit 2019 den Antrag auf Rehabilitierung gestellt.
Weil sie abgeschreckt worden sind durch die Fälle, die entsprechend in der Öffentlichkeit kursierten. Wenn man dann in der Zeitung liest, dass sogar der UOKG-Vorsitzende abgelehnt wird, da steht ja nicht dran, warum. Dann wird natürlich jeder normale Mensch wird das auch sagen, den mache ich nicht.
Dieter Dombrowski aus Berlin ist der Vorsitzende der Union der Opfer von Kommunismus und Gewaltherrschaft. Auch er war von Zersetzungsmaßnahmen betroffen.
In Berlin, die Richterin hat die Parameter des SED-Unrechtsregimes hat die nicht ansatzweise offensichtlich verstanden. Dinge, die eigentlich für Leute, die historisch so halbwegs gebildet sind, selbstverständlich sind, die hat die nicht zugrunde gelegt. Und das ist das Erschreckende dabei.
Johannes Weberling will den Fall Dombrowski nun vor das Bundesverwaltungsgericht bringen. Der Jurist hofft, bei den oberen Gerichten etwas für die SED-Opfer zu erreichen.
Auch gerade was die Zwangsadoption angeht, Spezialkinderheime angeht. Jedenfalls bei den oberen Gerichtsinstanzen hat sich eine sehr aufarbeitungsfreundliche und opferfreundliche Betrachtung der Dinge durchgesetzt. Und die Gerichte, die das nicht nachvollziehen wollten, wurden dann von den oberen Instanzen regelrecht zur Raison gebracht und gesagt, jetzt müsst ihr bitte schon mal den Rechtsstaat akzeptieren, der eben das eben so vorsieht. Es hat sich da schon was geändert.
Entsprechend dem Stand der Forschung wurden in den vergangenen Jahren immer neue Gruppen von Menschen, die in der DDR Unrecht erlitten hatten, in die Gesetze aufgenommen. So können jetzt auch Schüler, deren Ausbildung aus politischen Gründen behindert wurde, rehabilitiert werden.
Die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze sind, das muss man fairerweise sagen, im Laufe der Jahre deutlich verbessert worden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist eben teilweise die Unrechtsbereinigung, das muss man leider so deutlich sagen, wie es ist, nach Kassenlage gemacht worden. Und das ist erschreckend. Wenn ich mir jetzt angucke, dass für die Zersetzung, das war ja die große Errungenschaft quasi des letzten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes, man eine Einmalzahlung hat als symbolische Geste, aber eben auch als wirksame Geste für die Betroffenen von Zersetzungsmaßnahmen anzuerkennen, dann gibt es dort eine Klein-Klein-Auslegung, die der Bundestag gar nicht gemacht hat, was natürlich die Personen und die Menschen, die von Zersetzungsmaßnahmen betroffen waren, völlig irritiert oder desillusioniert. Der Hintergrund, das haben wir herausgefunden in unserem Projekt. Es gibt keine einzige koordinierte Verwaltungsvorschrift für das Vorgehen in diesen Dingen. Das heißt, jedes Land macht sein Ding alleine.
Allein und nach Kassenlage. So kommt es, dass zum Beispiel Geschwister, die heute an unterschiedlichen Orten wohnen, aber in der DDR unter dem gleichen Unrecht gelitten haben, etwa politisch motivierter Kindesentzug, in dem einen Bundesland rehabilitiert werden, in dem anderen nicht.
Ja, das sollten einfach klare, pragmatische und handhabbare Handlungsempfehlungen sein, die von dem Sachbearbeiter, der ja nicht vom Fach ist, ich werfe das den Menschen ja persönlich nicht vor, der einfach dann eine Orientierung hat, wie er so ein Ding abarbeiten kann. Das muss aber Menschen oder Opfer oder Betroffene freundlich gestaltet werden und vor allem muss es unbürokratisch laufen.
Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei: Ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.
Das Größte, was ich jetzt gemacht habe, das hat mich viel Kraft gekostet.
Berlin, Beratungsstelle Gegenwind für politisch Traumatisierte der SED-Diktatur. Anna Hase, 83 Jahre alt, steht vor einem großformatigen Bild. Es zeigt einen weit verzweigten Kaktus. Überall darauf sind einzelne Wörter verteilt. Sie stehen für Dinge, Situationen, Gefühle. Ganz unten jenes, was Anna Hase schon bewältigt hat. Weiter oben die Emotionen, denen sie sich noch jetzt ausgesetzt fühlt.
Besonders hoch, also in der Nichtbearbeitung, ist zum Beispiel Zukunftsängste, Verzweiflung, Vorsicht, Leid und Skepsis.
Anna Hase kommt schon 10 Jahre in die Beratungsstelle Gegenwind, nimmt an Gruppengesprächen mit Psychotherapeuten teil, kommt in der Yoga-Gruppe zur Ruhe und kann beim Malen das gestalten, wofür manchmal die Worte fehlen.
Durch die vielen Gespräche, die wir hier geführt haben, habe ich mein Leben relativieren können. Ohne das wäre es gar nicht gegangen. Ich bin allein damit nicht klargekommen und habe mich auch geschämt, dass ich so eine Vita habe, dass ich so ein Schicksal habe, mich nicht getraut zu öffnen.
Anna Hase hat Bekleidungstechnologie und Slawistik studiert. Ihre Arbeit im Modeinstitut in Berlin findet 1986 abrupt ein Ende.
Als Perestroika und Glasnost waren, da war ich Dolmetscherin für Russisch im Modeinstitut der DDR. Da hat mich der Direktor zum Gespräch bestellt und hat gesagt, du bist nicht in der Partei, wir gehen mit Perestroika und Glasnost nicht mit. Wir wissen ja nicht, was du den sowjetischen Gästen sagst. Wir müssen dich aus dieser exponierten Stellung nehmen. Und das war eine der Ursachen auch, warum ich einen Ausreiseantrag gestellt habe. Habe ich gedacht, das könnt ihr doch mit mir nicht machen, ja?
Anna Hase wird an die Komische Oper versetzt. Dort hat sie zunächst eine leitende Stellung in der Kostümabteilung. Als sie jedoch dann ihren Ausreiseantrag stellt, wird sie zur Hilfskraft degradiert. 2000 Balletttrikots auf Laufmaschen untersuchen, 4000 Karteikarten für Schuhe anlegen.
Und als ich diese Strafarbeiten hinter mir hatte, durfte ich nur noch als Garderoben- und Toilettenfrau arbeiten mit einem Einkommensverlust von über 500 Mark der DDR im Monat. Aus einer leitenden Position. Was denken Sie, wie ich da Spießruten gelaufen bin? Weiter runter kann man ja nicht mehr kommen. Am schlimmsten war es in den Herrentoiletten. Wenn ich dann alte Kollegen traf oder Chefs oder so, die süffisant gelächelt haben, ach du nun hier, was machst du denn hier? Das hast du doch gar nicht nötig.
Bekämpfung der Fluchtbewegung durch die zentrale Koordinierungsgruppe des Ministeriums für Staatssicherheit. Aufgaben. Erstens, die Organisation und Koordinierung der geheimdienstlichen Aktivitäten zur Zurückdrängung und Bekämpfung der Antragsteller.
Ich bin in einem Operativvorgang mit Bestandteil, der heißt Doppelkreuz. Und zwar waren wir in einem kirchlichen oppositionellen Kreis in der Bekenntniskirche in Berlin-Treptow. Dieser Kreis hieß Frieden, Bewahrung der Schöpfung und Erhaltung der Menschenrechte.
Zweitens, die umfassende Ausspionierung der Antragsteller einschließlich ihrer Beziehungen in den Westen.
Und da haben wir uns organisiert als Ausreisegruppe 88 und haben da oppositionelle Arbeit in der Kirche gemacht, haben auf unsere Lebenssituation hingewiesen in Gottesdiensten, in thematischen Gottesdiensten und haben eben aufmerksam gemacht, wie die Rechtssicherheit ist aufgrund der KSZE-Schlussakte von Helsinki. Wir hatten nämlich gar keine Rechtssicherheit. Wir haben Glück gehabt, wenn wir nicht ins Gefängnis gekommen sind.
Drittens, die Einflussnahme auf Institutionen, Organisationen und Betriebe, die mit Antragstellern konfrontiert waren.
Wir sind immer montags um 18 Uhr so in Fünferreihen untergehakt unter den Linden bis zum Brandenburger Tor gelaufen und haben stummen Protest gemacht. Und da kamen LKWs von der Volkspolizei. Die haben uns an Armen und Beinen gegriffen und auf die LKWs geworfen und dann ins Polizeipräsidium am Alexanderplatz gebracht. Und also es gab ja so eine Bestimmung im DDR-Strafgesetzbuch, wenn man nichts verbrochen hatte, durften sie einen nicht länger als 24 Stunden festhalten. Und darauf haben wir uns immer berufen oder so war das dann auch, wenn wir nichts gemacht haben, nichts unterschrieben haben, nichts gesagt haben, nur gesagt haben, ich habe nur einen Ausreiseantrag geschrieben, dann durften wir wieder raus.
Erst 1989 darf Anna Haase die DDR verlassen. Ihre Erwerbsbiografie bleibt für immer gebrochen. Sie hält sich bis zu ihrer Rente und weit darüber hinaus mit Jobs als Stadtführerin über Wasser. Eine berufliche Rehabilitierung hat sie inzwischen zwar bekommen, aber bis heute wird kein Ausgleich für die Jahre des Berufsverbots in der DDR gezahlt. Mit Hilfe der Beraterinnen von Gegenwind ist sie in Widerspruch gegangen. Für ihren Antrag auf Rehabilitierung als Zersetzungsopfer, also die Einmalzahlung von 1.500 Euro, den sie 2023 stellte, hat sie bisher noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhalten.
Ich gehe so lange in Widerspruch, bis das bearbeitet ist, wenn ich das erlebe. Das werden wir nicht unter den Teppich kehren.
Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter. Und dieser erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut. Später, als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin.
Wir haben viel riskiert, als Mut noch zur Wahrheit gehörte. Und wissen Sie, wir sind zu den Tagesthemen übergegangen, zur Tagesordnung, und wir sind vergessen. Obwohl wir so viel gewagt haben dafür, dass es heute so ist, wie es ist, ja. Und das begreift heute keiner, der hier im Amt sitzt. Das ärgert mich sehr, vor allen Dingen die medizinischen Gutachter. Ich habe ja sowas nicht beantragt, hier medizinische Folgen, ja, das habe ich nicht beantragt. Sondern einmal.
Aber Sie wissen das von anderen, oder?
Ja, wie die kämpfen. Und wenn Sie diesen Kampf irgendwie geschafft haben, dann werden sie sterbenskrank und sterben. Wir haben ja hier bei Gegenwind mindestens in den letzten Jahren 15 dieser Opfer begraben, die so gekämpft haben und so verzweifelt waren. Das Schlimmste sind die medizinischen Gutachter, die es immer wieder ablehnen, als wäre es aus ihrer eigenen Tasche.
Und da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht.
Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, auch über Aufarbeitung, Verarbeitung und Bearbeitung. Ich kann Ihnen sagen, als Ergebnis meiner Überlegungen ist herausgekommen, dass das nicht geht. Es sitzt wie Mehltau auf unserer Seele bei irgendwelchen Gedenktagen, bei irgendwelchen komischen Anlässen, die auch manchmal unmittelbar damit gar nichts zu tun haben, ist es wieder da, als wäre es gestern gewesen. Und wir werden es mitnehmen als unser Schicksal, als unsere Verletzung ins Grab.
Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrten Körper nicht mehr aufrichten kann.
Das ist schon wieder ein dicker Aktenordner. 5 Zentimeter. Der ist jetzt schon entstanden.
In Schwerin beugen sich Wolfgang Lukidis und Karl Lotz ein weiteres Mal über die Akten. Neue Post vom Verwaltungsgericht Potsdam. Die sogenannte Klageerwiderung.
Und was einem ja sofort ins Auge fällt, dass hier am Anfang über 5 Seiten, ja, Ausführungen sind zu dem Sinn und der, wie sagen wir mal, inhaltlichen Ausgestaltung der Kulturpolitik auf dem Gebiet des Filmwesens. Und wenn dann also sogar noch Zitate von Erich Honecker erscheinen, da darf man wirklich schon mal grübeln, was das hier in dieser Stellung oder Klageerwiderung sein soll.
Die beiden Schweriner können nur mutmaßen. Offenbar, so glauben sie, will das Gericht mit seinen Ausführungen zur Kulturpolitik der DDR auf die Staatsnähe und Parteitreue des DEFA-Filmbetriebs und damit aller seiner Mitarbeiter hinweisen.
Verwaltungsgericht Potsdam. Beschluss. Zersetzungsmaßnahmen gegen den Kläger wie systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes oder die systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens liegen nicht vor.
Die Zeit des Sprechverbots, der Arbeit als Hilfskraft bei halbem Gehalt, der ständigen Herabsetzung seiner Arbeit durch Kollegen, die sich später als Stasi-Spitzel herausstellten, die tiefe Verunsicherung, die daraus folgte, dass Karl Lotz all das überstanden hat und am Ende nicht zersetzt war, im Sinne der Stasi, das wird heute gegen ihn verwendet. Er hatte seinen Beruf nicht aufgegeben und keinen Ausreiseantrag gestellt. Die Filme, die er später machte, waren vor allem im Westen auf Festivals erfolgreich. Doch der lange Arm der Stasi holte den Regisseur noch nach der Wende ein. Gemeinsam mit seinem Freund und DEFA-Kollegen hatte er eine kleine Filmproduktion gegründet. Als Karl Lotz 1994 seine Stasi-Akte las, musste er erkennen, wer dieser Freund wirklich war. Sein Spitzel. Die Firma ging kaputt.
Es ist ja letztendlich so, dass die Behörde einfach davon ausgeht, es hat ja ihm nicht geschadet. Ja, es sind ja gar keine Veränderungen, Persönlichkeitsveränderungen oder sonst was eingetreten. Und dabei verkennen sie ja vollkommen den Inhalt des Gesetzes.
Das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz sagt, es kommt auf die Zielrichtung der staatlichen Maßnahme an, nicht auf deren Erfolg. Das sieht auch Rechtsprofessor Johannes Weberling so.
Diese Bestimmung sagt gerade, es ist kein Erfolgsdelikt. Das muss man ganz klar sagen. Er muss nicht den Erfolg beweisen. Er muss beweisen, dass Zersetzungsmaßnahmen stattgefunden haben. Das ist bei dem Regisseur ja definitiv der Fall gewesen. Ob es dann geklappt hat oder nicht geklappt hat, das wird hier nicht geprüft, sondern die Tatsache, dass es diese Maßnahmen gab, die reichen aus. Braucht man keine Gutachter dafür haben.
Eigentlich würde die Tatsache ausreichen, wenn jemand diesen operativen Vorgang hat?
Ja, natürlich, aber selbstverständlich, natürlich, das reicht völlig aus.
Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. Was willst du denn jetzt noch wissen? Fragt der Türhüter. Du bist unersättlich.
In dem ablehnenden Bescheid benutzt der Gutachter Argumente aus den Akten der Staatssicherheit und verkennt, dass auch die Genossen unter Erfolgszwang standen und sich selbst gern lobten. Durch ihre gute operative Arbeit sei es gelungen, dass der Regisseur Lotz keine feindlich-negativen Aktivitäten ausübe, hält der Stasi-Bericht fest. Das Potsdamer Gericht heute übernimmt diese Aussagen und begründet damit seine Ablehnung der Rehabilitierung. Doch feindliche Aktivitäten hatte Karl Lotz nie vorgehabt. Es war allein die Paranoia der Staatssicherheit, die ihm das unterstellte und ihn 5 Jahre lang von 16 Spitzeln bis in die Privatsphäre hinein verfolgen ließ und sein Schaffen massiv behinderte, als einen der wenigen künstlerischen Mitarbeiter der DEFA, die nicht Mitglied der SED waren.
Durch die hervorragende Arbeit der Staatssicherheit wurde ich ein schöner sozialistischer Regisseur. Und dass man das benutzt, um zu sagen, ja, ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, ich bin ja ein guter Sozialist gewesen, dass die das benutzen. Das heißt ja, man findet es gut, was die Stasi da schreibt, weil man es benutzen kann für... Ich weiß ja nicht, warum sie das nicht wollen, das ist ja lächerlich, 1500 Euro für so ein nicht beschädigtes Leben, aber doch für ein gebremstes Leben. Ich verstehe nicht, warum sie das machen.
Karl Lotz wollte Filme machen, die nicht auf der Parteilinie lagen. Das machte ihn zum Zielobjekt der Stasi. Evelyn Zupke, die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, weiß von vielen Fällen, bei denen Gerichte und Behörden die Akten von damals heute gegen die Betroffenen einsetzen, wenn diese Anträge auf Rehabilitierung und Entschädigung stellen.
Also wenn man Entscheidungen einer Demokratie auf den Akten einer Diktatur basiert, dann ist irgendwas falsch, ne? Also es sind ja ganz oft die Menschen, die ja auch für Freiheit, Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit gekämpft haben. Ohne diesen Mut würden wir heute hier nicht sitzen und darüber reden, ne?
Dass ich das geschafft habe, mich nicht brechen zu lassen, das wird jetzt gegen mich gestellt. Das ist doch eine Unverschämtheit des heutigen Gerichtes.
Das soll eine Behörde sein, die den Opfern helfen soll zu ihrer Rehabilitierung. Aber wenn ich das hier lese, heißt das doch, das ist der größte Bremsklotz, der verhindern will, dass diese Rehabilitierung erfolgt. Und deshalb ist es eben halt meine Meinung, meine Erfahrung, die ich auch habe, dass bei diesen langwierigen und langjährigen Prozessen die Opfer wieder Opfer werden. Dass sie auf der Strecke bleiben. Entweder gesundheitlich, ich habe jetzt mehrere Mandanten, die haben gesagt, wir machen dann nicht weiter. Das ist uns.
Naja, ja, ich konnte nicht schlafen heute Nacht, weil ich diesen Mist da wieder vor mir habe. Ja.
Eine Revision gegen den Gerichtsbeschluss ist für die Zersetzungsopfer nicht vorgesehen. Man muss sie mit großem Aufwand beim Bundesverwaltungsgericht beantragen. Wolfgang Lukidis in Schwerin will das nun ebenso tun wie Johannes Weberling in Berlin. Damit wollen die beiden Juristen erreichen, dass es künftig auch für andere Betroffene von SED-Unrecht endlich leichter wird, zu ihrem Recht zu kommen.
Muss ich wirklich sagen, dass ein Anwalt dafür null Pfennig quasi sich dafür einsetzt und kämpft und seine Zeit opfert, das ist schon toll, dass es solche Leute gibt.
Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist. Und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten. Denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.
Also ich habe ihm gesagt, vorwärts, wir machen weiter.
Zersetzung 2.0. Opfer von DDR-Unrecht werden zweimal bestraft. Feature von Alexa Hennings. Mit Ausschnitten aus der Erzählung Vor dem Gesetz von Franz Kafka. Es sprachen Nicole Kersten, Daniel Berger und Justine Hauer. Ton und Technik Lukas Fehling und Raffaela Greff. Regie Claudia Katanek. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.